Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder eine coole Socke im Interview drin, nämlich den lieben Maurice Borg, Baujahr 1987, ist nach eigenen Angaben, hat er über 1 Million an Vermögen, ist Geschäftsführer, unter anderem auch Gründer von diewichtigstestunde.de, da geht es also um Morgenroutine, selber Podcast-Betreiber, hat den Podcast Erfolg ist kein Zufall und wir reden heute drüber, wie man es schafft, wie der Maurice, nämlich 15.000 Euro im Monat zu sparen und dass das ein viel größerer Hebel ist, also das Einkommen ein viel größerer Hebel ist, das fand ich sehr spannend. Ja, herzlich willkommen, lieber Maurice. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Servus, Michael. Ja, du hast gesagt, nach eigenen Angaben, ich bin einer der wenigen Menschen, der mit Finanzthemen in Deutschland sehr offensiv und offen umgeht. Ja, das heißt, du kannst auf meinem Instagram-Profil mein Depot einsehen. Ja, du kannst auf meinem Instagram-Profil alle meine Immobilien-Deals einsehen. Und dementsprechend kannst du dir alles auch nachrechnen, was mit meinem Vermögen ist. Das gefällt meiner Frau nicht ganz so gut, meine Offenheit zu Finanzthemen, ja. Aber ich denke mir immer eins, weiß ich nicht, wenn man jemanden überfallen will, dann nimm doch nicht mich, da gibt's ja auch viel reichere, ja. Da geht doch Berlin-Grunewald hier ums Eck. Die haben alle mehr oder in der Regel mehr als ich, würde ich ihnen zumindest hoffe ich zumindest für Sie, weil Sie in so fetten Buden wohnen, da sollten Sie mehr haben als ich.
Ich sage das auch nur, um mich selber rechtlich abzusichern, wenn einer sagt, ja, der hat das ja gar nicht. Also ich glaube dir das, ja. Und es gibt auf GetQuinn, hast du ja gesagt, kann man dein Depot anschauen. Also wer auf deinen Instagram-Account geht, auf die Links, ne, dann kommst du auf dieses GetQuinn-Depot. Ich sage es halt bloß, weil, weißt du, manchmal hat man Leute, die haben irgendwas erzählt und dann war halt nur Dampf dahinter, ja. Du bist sicherlich nicht so ein Typ, ja. Man sieht das alles, wie strukturiert das du bist. Und das hat mir auch massiv imponiert und deswegen habe ich auch gefragt, Mensch, pass auf, lass uns doch mal gemeinsam was machen, weil du eben auch, du bist 17 Jahre jünger und ich finde, mit dem, was du tust, bist du sehr, sehr erfolgreich. Es geht darum, wie schafft man 15.000 Euro zu sparen? Maurice, was kannst du mal kurz was zu dir sagen, was dich dazu bewogen hat, dass du gesagt hast, das wäre mal ein Ziel oder was sind so deine Hacks?
Meine Hacks sind tatsächlich unterschiedlichste Einkunftsströme. Also ich bin noch im Hauptjob Vertriebsleiter einer der größten deutschen Online-Marketing-Agenturen, wo ich mich komplett nach dem Ergebnis bezahlen lasse ab nächstes Jahr. Bisher habe ich noch ein Fixgehalt, stelle ich komplett um. Ich verdiene dann nur noch am Umsatz, an dem Umsatz, den ich bringe. Das heißt, ich lasse mich nicht nach Zeit bezahlen, sondern nach dem Ergebnis. Dazu habe ich neben diesem Angestellten-Dasein unternehmerische Aktivitäten unternommen. Ich habe irgendwann eine Vertriebsacademy aufgebaut, eine digitale, die heißt die Smart Seller Academy. Habe mit diewichtigstestunde.de ein Netzwerk für Persönlichkeitsentwicklung geschaffen, wo es im Kern darum geht, eine Morgenroutine durchzuführen. Die hat sich aber im Nachgang nur als Filter rausgestellt. Damit filter ich einen gewissen Schlag an Menschen in mein Umfeld, in meine Community rein. Wir sind jetzt schon über 500 Leute, die das jeden Tag praktizieren. Und ja, schlussendlich ist es das, also die Mischung oder der Hebel aus einem gut bezahlten Angestelltenverhältnis, was sich aber nicht aus einem Fixgehalt ergab, sondern einfach aus einem variablen hohen Gehaltsbestandteil. Also ich habe so 2/3 meiner Einnahmen mache ich über Provision, einfach weil ich gut verkaufen konnte. Damit konnte ich ein sehr hohes Einkommen erzielen. Und diese Sparquote jetzt, die stammt nicht aus meinem Angestelltengehalt. Die kommt tatsächlich jetzt aus dem Unternehmerischen.
Ja. Ja, das sowieso, weil es gibt ja eben die Studie auch, dass das, wenn man erfolgreich ist, in der Regel, wenn man zu Vermögen kommt, ist es in der Masse so, dass man Unternehmensbeteiligungen hat oder unternehmerisch denkt halt, ne? Also für mich ist also der größte Hebel der Geschäftssinn, ne? Also die beste, am besten verzinst sich der Geschäftssinn. Du hast da beispielsweise mit dieser Seller Akademie, oder wie das heißt, ne?
Oder? Seller, ja.
Ja, da trainiert er ja Verkäufer. Also das ist ja auch, wenn man überlegt mal, die ganzen Skills, die du ja hast, also die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, die du hast, das ist ja schon eine richtig krasse Summe. Also nicht nur, dass du ja gelernt hast, wunderbar mit Geld umzugehen, sondern ja auch, dich sehr gut zu verkaufen. Also auch das ist ja ein Hebel, ja? Weil alles im Leben ist Verkauf. Ja, die gefragteste Eigenschaft überhaupt im Leben ist Verkauf. Also nimm Leute wie Edison oder so. Was wäre Edison geworden, wenn er nicht oder nur ein guter Erfinder gewesen wäre und kein guter Verkäufer oder kein gutes Sales-Team gehabt hätte? Ja, und das finde ich so spannend an dir, eben diese ganze Kombination. A, deine Eigenschaft als langfristig denkender Investor. Du bist ja seit 2015 an der Börse und 2016 hast du Immobilien noch mit reingenommen. Ja, ich glaube 5 oder 6 Immobilien jetzt im Portfolio, ja, oder?
Sind jetzt genau 5 Eigentumswohnungen, die ich privat mache, habe aber jetzt auch eine Immobilien GmbH und da ist das Ziel, innerhalb der nächsten 2 Jahren 100 Wohneinheiten aufzubauen. Also jetzt will ich ein bisschen durchstarten in dem Bereich auch, weil ich aber Leute gefunden habe, die das Thema deutlich besser beherrschen als ich und auch mehr Spaß dran haben. In der Privatsphäre mit meinen 5 Eigentumswohnungen, das geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Sack, weil ich da mich um viele Dinge noch selbst kümmere. Und da kann man auch sagen, habe ich einfach nicht gute Prozesse gefunden, mache viel möblierte Vermietung und bin da selbst immer noch viel operativ drin. Und das macht mir keinen Spaß. Und ich hasse es, Zeit mit Dingen zu verbringen, die mir keinen Spaß machen.
Ja, finde ich gut. Ja, du hast zwar jetzt so lapidar gesagt, es kommt nicht aus dem Angestelltenverhältnis, aber trotzdem ist ja so, du hast eine Sparquote, die unüblich ist, ne? Also es ist nicht gerade so gängig und es gibt ja genug Leute, die auch gut Geld verdienen, aber trotzdem nicht so eine Sparquote haben. Was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, für mich ist das elementar, ich will das so schaffen?
Ja, also erstmal muss man sagen, so eine Sparquote habe ich natürlich auch nur, weil ich nicht so eine hohe Ausgabenquote habe, ja. Andere Menschen würden wahrscheinlich mit einem Einkommen ich sag mal, mit einem, was ist das, mit einem 5-stelligen Einkommen im Monat, einen Ferrari fahren, hätten eine Penthouse-Wohnung hier in Berlin am Potsdamer Platz und weiß Gott, wie man Geld verprassen kann, auf welchen Wegen noch, ne? Ich wohne in einer 30 Jahre alten oder in einer Wohnung mit einem 30 Jahre alten Mietvertrag, habe privat kein Auto, sondern nur über die Firma. Das heißt, ich glaube, dass die Ausgabenstruktur, die ich habe, schon auch dazu beiträgt, dass das Ganze möglich ist. Ne? Man könnte auch anders leben mit so einen Einkünften. Was bei mir dahinter steckt, was mein großes Warum ist, trifft im Grunde, was du ja auch schilderst, dieses Fuck you Money, mein enormer Drang, Freiheit zu erlangen und nicht irgendwann, wenn ich in Rente gehe, sondern möglichst schnell. Und ich beende mein Angestelltenverhältnis zum 30.05. jetzt nächsten Jahres, wo wahrscheinlich viele sagen würden, nein, wie kannst du das tun? Du verdienst so viel Geld, ja. Auch damit, ich bleibe der Agentur schon noch auf eine Art erhalten, also werde bestimmt noch den einen oder anderen Deal für die Agentur machen, aber dann nicht mehr auf angestellter Basis, sondern nur noch rein als auf unternehmerischen Basis mit einer meiner GmbHs dann quasi. Und warum ich das mache, ist eben diese totale Freiheit, die ich einfach genießen will. Und ich habe auch gemerkt, ich in meinem Job, weiß gar nicht immer, ob ich so offen immer sagen kann, aber ich sage immer alles offen, ich habe alle Freiheiten. Ja, ich arbeite hier im Homeoffice, keiner kontrolliert mich, werde an meinen Ergebnissen gemessen, aber trotzdem muss ich meinen Urlaub eintragen irgendwo. Trotzdem muss ich Montag arbeiten, auch wenn ich Montag keine Lust habe zu arbeiten, ja. Das sind alles Dinge, die möchte ich nicht mehr im Leben haben, ja. Das ist mir schon zu viel Abhängigkeit.
Ja, finde ich gut. Also ich finde es trotzdem wirklich insoweit faszinierend, auch wenn du sagst, natürlich, ich habe nicht diese Ausgaben, die ganzen Ausgaben, aber das ist ja auch wieder deine Entscheidung. Ja, andere machen ja auch, haben auch ein gutes Einkommen und könnten, aber sie machen es halt trotzdem nicht. Du hast es halt gemacht. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich finde, Freiheit ist ja so ein schönes Ding, weil für mich ist ja Freiheit auch der größte Vermögenswert. Ja, deswegen finde ich ja diese Definition, was Dostojewski mal gesagt hat, Geld ist geprägte Freiheit. Deswegen ja auch der Bogen zu Fuck You Money, ja, weil du eben genau damit den höchstmöglichsten Grad an Freiheit hast, wenn du diesen Zustand erreicht hast. Aber Kannst du ein bisschen ausmachen, woraus dieser Drang nach Freiheit entstanden ist? Weißt du das noch? Oder kannst du das so ein bisschen reflektieren?
Puh, was ganz lustig erstmal ist, ich habe schon, das hat mir meine Oma erzählt, da war ich so etwa 12 Jahre alt und meine Oma sagte so, geh mal zu Opa, da ist ein Handwerker da und dann kannst du lernen, wie man diesen Schrank repariert. Und dann sagte ich zu meiner Oma mit 12 oder 8 oder also ganz jung, ja, dann sage ich zu meiner Oma, du Oma, das brauche ich gar nicht, weil wenn ich mal groß bin, dann habe ich genug Geld, dass andere Leute einen Schrank für mich reparieren können, ja. Und das finde ich ganz süß, die Geschichte. Also irgendwie schien dieser Drang nach Freiheit oder auch nach Vermögen sehr tief in mir zu sein, schon ganz früh. Und ich kann dir das gar nicht so exakt beantworten, was da so ganz tief drin steckt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Okay. Das heißt also, gabst du keine Restriktionen in deiner Kindheit oder in deiner Jugendzeit, wo du gemerkt hast, hey, da wurde meine Freiheit extrem eingeschränkt und das hätte ich mit mehr Geld lösen können?
Nee, ich würde so bezeichnen, gut bürgerlich aufgewachsen, also nicht irgendwie in reichen Verhältnissen. Mir hat aber auch nichts gefehlt, ne? Ich kann mir schon nur so ein paar Dinge aus der Erziehung schon erinnern, so wie, ja, nimm nur eine Scheibe Wurst auf dein Brötchen, ja, oder so. Also so ein paar Limitierungen, die mich schon auch so immer gekitzelt haben, wo ich gesagt habe, nee, warum denn? Oder man kann nicht jeden Tag essen gehen und ich stelle mir die Frage, warum denn nicht? Ja, heutzutage, ja. Aber da habe ich das, da habe ich das schon gemerkt, was mich dann auch irgendwie auch immer motiviert hat, eben genau das doch zu können, ja. Eben, also nicht, dass ich jetzt mega viele Wurstscheiben auf meiner Bämme habe, ja, aber ich möchte es zumindest können.
Okay. Ich kenne das übrigens, da fällt mir gerade ein, ich habe von meiner Oma gelernt, dass man die Butter noch so abkratzt. Ne? Das ist halt aus der Kriegszeit, das ist entstanden. Seit wann sparst du das eigentlich? Also du bist jetzt, wie gesagt, 15 an der Börse, 87 geboren, aber seit wann hast du so eine vernünftige Sparquote? War das schon immer so oder hast du irgendwann deine Entscheidung gefällt?
Nee, also 2015 ist fast zu früh zu sagen, mit Aktien angefangen. Ich habe mal VW-Aktien 2015 im Dieselabgasskandal gekauft, weil ich irgendwie dachte, das ist ja nur logisch. Also der bilanzielle Wert von VW war etwa doppelt so hoch, wie der Aktienwert ausgedrückt hat. Also die Marktkapitalisierung des Unternehmens war. Und so bin ich im Grunde an die Börse gegangen. Dann hatte mich das aber nicht weiter mehr interessiert. Dann hingen die Aktien da so und dann habe ich die auch irgendwann, ich weiß nicht, 2016, 2017 dann verkauft, als sie dann, weiß ich, 50% im Plus waren. Ja, also diese Rechnung ging schon irgendwie auf. Und 2017 hat mich das dann motiviert und da ab 2017 habe ich dann angefangen und seither, also die Sparquote, damals habe ich auch noch gar nicht dieses Geld verdient, damals konnte ich nicht 15.000 Euro im Monat sparen, das ging erst durch unternehmerische Aktivitäten, also mein Angestelltenverhältnis reicht nicht aus, um 15.000 Euro im Monat zu sparen. Aber damals habe ich dann angefangen und stetig schon auch erhöht, diese Sparquote. Und immer mehr investiert, weil mir das enorme Freude bereitet hat. Und das finde ich im Übrigen auch einen wichtigen Punkt. Rational gesehen wäre es immer wahrscheinlich das Beste gewesen, einfach MSCI World, ETF und nicht immer diese Einzelaktien anzupacken. Nur bei all dieser Diskussion wird aus meiner Sicht häufig der Faktor Spaß vergessen, weil ich hätte niemals diese Sparquote, wenn ich nur ETF-Sparpläne gehabt hätte, glaube ich, weil mir das keinen Spaß gemacht hätte, ja. Also mir macht es enorm Spaß, mich mit Unternehmen zu beschäftigen. Mir macht es enorm Spaß, diese Fantasie zu haben, dass ich an so einem geilen Unternehmen wie Facebook direkt beteiligt bin oder an einem Unternehmen wie Alibaba jetzt, was tief im Keller steht. Sowas macht mir Spaß von der Fantasie her, Unternehmensbeteiligung, du hast es angesprochen, dass man darüber reich werden kann. Und dieser Punkt ist aus meiner Sicht sehr, sehr entscheidend gewesen, stetig die Sparquote zu steigern. Und inzwischen, da ich ja immer mein Depotstand teile, meine Jahresziele bei Instagram teile, pusht mich das natürlich enorm. Also ich versuche jedes Jahr mein Depot zu verdoppeln. Das ist mir jetzt wieder gelungen. Also es war jetzt genau, jetzt letztens meiner Story, am 31. oder am 30.10.2020 war es irgendwie bei 70.000 und jetzt war ich bei 600.000. Also es war mein Jahresziel, auf 600.000 zu kommen. Und die nächste Verdopplung wird aber ganz schwer jetzt in einem Jahr.
Okay, also wer es jetzt übrigens wundert, ne, das sind jetzt ohne Immobilien gerechnet, also mit Immobilien bist du dann über 1 Million. Ne? Also falls einer sagt, der hat doch 1 Million gesagt, wieso nur 600.000? Ne?
Ja genau, also Immobilien habe ich, hast du ja schon gesagt, 2016 mal angefangen mit einer Eigentumswohnung hier bei Berlin in Werder. Ich glaube, ein klassisches Vertriebsobjekt, hatte gar keine Ahnung. Also ein klassischer Immobilienvertrieb. Im Nachgang aber immer noch gut. Du konntest bei Berlin oder in Berlin 2016 hättest du alles kaufen können, wäre heute gut gewesen, ja. Dann habe ich mich irgendwann tiefer ins Thema eingearbeitet, erst 2018, 2019 so in der Drehe. Und da habe ich dann nochmal Wohnungen in Berlin und in Hamburg gekauft, was auch in den letzten 2 Jahren nochmal die Immobilienpreise hier in Berlin weiter so stark angezogen sind. Und jetzt müsste ich so mal grob Immobilienzeitwert, sagen wir 1,3, 1,4 Millionen haben, offene Verbindlichkeiten aus Immobilien etwa 900.000 und da entsteht dann meinetwegen auch nochmal eine Differenz aus 400.000, 500.000, je nachdem, wie man da rechnen will oder welche Zeitwerte man ansetzen mag. Aber so komme ich einfach auf diese Zahl des Vermögens, Cash-Reserve. Meine Cash-Quote ist derzeit so bei 150.000 und so kann man rechnen, ist es in etwa da irgendwie bei 1, irgendwas Millionen.
Fällt mir gerade das Zitat von Paul Getty, wer war denn der Reichste, wo es den Film auch gab mit der Entführung? War das Getty, Paul Getty?
Ja, genau. Wie heißt denn der? Irgendwie so, ja.
Da hat er mal gesagt, solange du noch weißt, wie viel Vermögen du hast, bist du nicht wirklich reich.
Ja, da bin ich noch massiv weit entfernt von, deswegen weiß ich es so genau. Paul Getty, ja.
Ja, genau. Aber es ist natürlich jetzt schon vermessen, ne, sowas zu sagen. Also, genau, jetzt habe ich meine Frage verloren, weil ich dir zu spannend zugehört habe. Ach so, genau, mit den Aktien resultiert das daraus, also du hast ja auch Abi mit Spezialzweig Mathe gehabt, ja, du hast ja auch, glaube ich, dein Bachelor of Arts oder sowas, ne? Also du bist ja irgendwie da auch bewandt in der Geschichte. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber resultiert das daraus, dass du versuchst, irgendein Kleinod zu finden oder ist da ein bisschen auch der Kick drin, so die Hoffnung auf einen Kick mit einer Aktie, weil du das erzählt hast, dass du, wenn du die Aktie nicht gehabt hättest, also dass so ein bisschen auch so dieser Kick drin ist, oh, das könnte dass der nächste Highflyer werden. Kannst du das ein bisschen ausmachen?
Puh, nee, ich bin jetzt nicht so der Bitcoin-Jäger, der irgendwie hofft aus, ich meine, hätte ich es mal gemacht, ja, aus irgendwie 10.000 Euro 1 Million zu machen mit so einer fancy Aktie, sondern ich bin ein relativ langweiliger Investor, würde ich sagen, der in ziemlich funktionierende Geschäftsmodelle mit auch Burggraben im Grunde investiert und nicht glaubt, dass er da irgendwie die Überrenditen schlägt. Also ich glaube nicht daran, dass ich langfristig den Markt schlage. Du hast jetzt GetQuinn angesprochen, wo man mal Depots analysieren kann. Ne? Die ziehen ja quasi die Daten aus deinem Depot. Leider machen die nur das von der Consorsbank können sie das, bei Interactive Brokers, da ist mein GmbH-Depot, da können sie es nicht. Also deswegen sieht man dort auch nur mein Privatdepot. Aber ich glaube, selbst wenn man das mal vergleichen würde, performt mein Depot etwa so wie der MSCI World. Ich glaube nicht, dass ich besser bin, weiß ich aber nicht.
Okay, und das ist auch nicht wichtig, solange du Spaß dran hast, ist ja wieder eine andere Baustelle. Ja, das muss man ja auch wiederum sagen. Ne? Ganz kurz mal zum Übersetzen. Burggraben ist ein Begriff von Warren Buffett. Das ist praktisch das, was irgendwelchen Widrigkeiten standhält. Ne? Dass du Unternehmen aussuchst, die halt gewisse Parameter erfüllen, wie so ein Burggraben, damit du halt nicht überfallen werden kannst. Ist, glaube ich, von Buffett ist das ja, glaube ich, ne? Will das übersetzen, falls einer jetzt sagt,
Benjamin Graham ist ja der Lehrmeister von Warren Buffett, ne? Und der hat auch das Buch The Intelligent Investor und da erklärt er das im Grunde auch. Ne? So kann man es schon bezeichnen. Also was wäre so ein klassischer Burggraben? Vielleicht auch Facebook, würde ich sagen, das hat auch einen tiefen Burggraben, weil du mal nicht eben so ein soziales Netzwerk aufbaust. Weil Facebook, was passiert, wenn irgendjemand sowas aufbaut, hat man ja bei Instagram gesehen, naja, dann kopieren sie es, also bei Snapchat haben sie es ja einfach kopiert, Facebook wollte ja auch Snapchat kaufen, als sie dann größer geworden sind und dann soll ja der Zuckerberg gesagt haben, du, entweder verkaufst mir den Scheiß jetzt hier oder ich kopiere es komplett. Und er hat ja die Story-Funktion, und die stammt ja von Snapchat, einfach in alle seine Dinge kopiert, ne? In Instagram dann rein, in WhatsApp rein und in Facebook rein. Überall gibt es diese Story-Funktion, da gab es dann. Und ja, deswegen ist, glaube ich, diese Marktmacht dann relativ groß, und dementsprechend kann man sich mehr oder weniger sicher sein, dass dieses Unternehmen noch Bestand hat. Gibt ja auch andere Beispiele, ne, wie Kodak oder so, wo man wahrscheinlich auch gedacht hätte, das ist auch ein Burggraben. Also so ganz sicher ist man sich dann doch immer nie.
Das ist richtig, ja, genau. Das war ja, glaube ich, mit den Reels auch, wo er dann TikTok einfach kopiert hat, ne, bei Instagram. Das ist halt, ne, wenn Kohle und Ressourcen, also Human Resources zusammenkommen, also das sind ja, da hat der Programmierer keine Ahnung und halt Kohle, ja, da sitzt halt auf dem Berg Cash, ja, dann machst du es dir halt einfach passend, ja, das ist schon richtig, okay. Du hast doch nochmal eine schöne Aussage gesagt, die mich fasziniert hat, dass du sagst, der größte Hebel sind ja die Einnahmen, nicht die Ausgaben, ja. Da haben wir vorhin gerade mal in deinem Podcast drüber auch schon diskutiert. Magst du da hier für meine Zuhörer bitte nochmal kurz was sagen?
Ja, also was ich immer wieder mitbekomme, wenn ich bin ja viel in der Instagram-Finanz-Community unterwegs und folge dem Ganzen ja auch und lese ja so ein bisschen zwischen den Zeilen auch. Und ganz oft ist zum einen dieses Entweder-Oder-Gedenke, was mir ein bisschen auf den Sack geht. Und was mir auch auf den Sack geht, ist diese Frugalisten-Fraktion, die sich enorm all ihre Energie auf diesen Sparhebel legt, ja, also wie kann ich am Essen noch mehr sparen, ja, wenn ich jetzt Leitungswasser trinke, spare ich mir den Kasten Wasser in der Woche, ja, dann mache ich aus, weiß ich nicht, 5 Euro mache ich 50 Cent Ausgaben, ja, und da wird immer die ganze Energie raufgelegt. Und dann gucke ich mir deren Bilanzen an und sehe aber auf der anderen Seite ein Einkommen von 2.300 Euro brutto. Und dann frage ich mich immer, warum legst du diese ganze Energie, diese ganzen Stunden und vor allen Dingen die Energie, ja, warum legst du die nicht auf die andere Seite, nämlich auf die Einkommensseite, und überlegst dir mal, wie kannst du ein höheres Einkommen erzielen durch zum Beispiel ein zusätzliches Geschäft, was du machst. Weil der Hebel ist unbegrenzt auf der linken Seite. Das sehen wir an gewissen Menschen wie Elon Musk oder sonst wer, der Multimilliarden in einem Jahr verdient oder ein Vermögen aufbaut durch seine Tesla-Shares. Also der ist unbegrenzt, und der Hebel von Ausgaben im Bereich Essen im Monat von 300 Euro auf 50 Euro zu kommen, der ist halt begrenzt. Bei unter 50 Euro, irgendwas musst du nun mal fressen.
Ich weiß auch nicht, ob das eine Lebenseinstellung ist, weil was die Frage ist ja, was macht das mit dir? Ne? Was macht das mit deinem Unterbewusstsein? Ich nenne das auch mal so ein bisschen Wohlstandsbewusstsein. Ne? Wenn du halt permanent sparen musst, dann bist du ja eigentlich irgendwo im Mangel drin. Also entweder ist es wirklich eine Philosophie wie so ein Veganer, ne, der sagt, ich mache das einfach, weil ich will damit die Welt besser machen. Ne? Dann kann ich zum Beispiel auch sehr gut nachvollziehen, weil die Leute sagen, ich will das gar nicht, weil ich Ressourcen schonen möchte oder wie auch immer. Ja? Aber oft, da bin ich bei dir, man müsste jetzt mal mit einem Frugalisten richtig drüber diskutieren, aber wo ist da der Spaß im Leben? Ne? Also wenn du wirklich permanent überlegen musst, wo kann ich jetzt eben, du hast es vorhin so schön gesprochen, mit Spaghetti und Ketchup und keine Ahnung, ja? Ich weiß auch nicht, also hast du dich schon mal eigentlich mit einem Frugalisten drüber unterhalten?
Nee, muss ich tatsächlich mal einen aussuchen. Ich weiß gar nicht, wer der Größte in dieser Richtung ist, der sich damit beschäftigt. Aber ja, finde ich ein interessantes Thema. Ich glaube, es wird ja immer begründet, aber auch das gefällt mir nicht, auch dieser Ansatz, quasi im Hier und Jetzt zu verzichten, um dann irgendwann deutlich früher die finanzielle Freiheit zu genießen. Ja. Also oft sind es ja, ich sag mal, Menschen, die eben auch gelernt haben, mit sehr wenig auszukommen. Und ich glaube, das Problem ist auch, du gewöhnst dich dann auch an ganz, ganz wenig, ja. Also wenn du so lebst, ich weiß nicht, ob du dann nochmal umsteigen kannst, was deine Essgewohnheiten angeht, wenn du das Ding jetzt 15 Jahre am Stück zum Beispiel durchziehst. Aber das ist ja immer das große Ziel, ne? Eine gewisse Zeitepoche so zu leben, entsprechend zu sparen, um dann früher in diesem Momentum der finanziellen oder vermeintlichen finanziellen Freiheit zu leben. Sowas gefällt mir vom Ansatz aber auch nicht, weil es die Gegenwart außer Acht lässt. Und ich bin immer der Meinung, dass wir alle ja nicht wissen, wie lange wir leben werden und immer auch im Jetzt sehr hohen Fokus haben sollen. Das nicht gleichbedeutend mit dem Geld rausschmeißen, aber eben auch nicht mit dem enormen Verzicht. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie können wir beides haben? Wie können wir uns jetzt können wir schön essen gehen mit unserer Frau, wie können wir jetzt einen schönen Urlaub genießen und nicht, weiß ich nicht, mit Blick auf die Mülltonne, sondern mit Blick aufs Meer, ja, wie können wir diese Entscheidung wählen und gleichzeitig eben ein Vermögen aufbauen. Das halte ich für die wichtigere, den wichtigeren Ansatz, deswegen folge ich nicht so vielen Frugalisten oder eher gesagt gar keinem.
Ja. Ja, es ist ja auch irgendwo blöd, wie gesagt, aber ich glaube, wir haben ja recht, Rente mit 40 ist oft so das Ziel. Ne? Da kann ja wirklich, man ist natürlich keine Ausrede, ich könnte ja morgen tot sein, das ist ja für viele auch immer so eine Ausrede, ja, nicht sparen zu müssen. Ne? Das ist ja blöd. Stell dir mal vor, du bist irgendwann 60 oder 70 und dann ist aber das Geld alle. Ist ja auch blöd. Ja? Ich brauche jetzt einen Plan fürs Ableben. Ne? Also das ist ja zumindest dann die Alternative. Aber also irgendwann muss ich dir mal, müssen wir mal schauen, mit einem Vogelisten wirklich mal reden, was da dahinter steckt. Aber ich glaube auch, dass du da recht hast, weil wir sind adaptive Wesen als Menschen. Das heißt, wir gewöhnen uns an den Zustand. Ja? Und da wieder auszubrechen, ist die Frage, wenn ich dann auf dem Berg Geld sitze. Ja, also da bin ich absolut d'accord mit dir. Wenn man anfangen würde, sich die Frage zu stellen, sagt, okay, ich will meinetwegen Rente mit 40, ich will finanziell frei sein mit 40, aber wie schaffe ich es beides? Wie schaffe ich es, dass ich bis dahin gelebt habe? Du willst was sagen? Dir brennt das auf der Zunge?
Ja, ich habe noch einen anderen Ansatz aus einem Buch, das nennt sich Die with Zero und der spricht von Erinnerungsdividenden. Er sagt zum Beispiel, dass wir in jungen Jahren mal in der Extreme gesprochen, sogar lieber einen Kredit aufnehmen sollten und in eine Erfahrung investieren sollen, von derer wir lange eine Erinnerungsdividende bekommen. Also zum Beispiel eine Weltreise. Wenn du jetzt eine Weltreise mit 18 gemacht hättest, in sämtliche Kulturen, ja, ein Jahr lang, dann würdest du dein ganzes Leben von dieser Erinnerungsdividende zehren. Und das finde ich zum Beispiel, dieses Bild hat sich bei mir sehr eingebrannt und jetzt versuche ich immer wieder auch, wie soll ich sagen, Events, Erfahrungen auch als Investition zu sehen, weil sie eine Erinnerungsdividende abwerfen. Sie werfen mir keine, sozusagen kein Geld zu, aber eben eine andere Art der Dividende. Und das fand ich nochmal ein schönes Bild, was ich gerade mal hier einstreuen wollte.
Ja, sehr wertvoll. Mir fällt gerade ein paar Sachen ein. Also fallen gerade ein paar Sachen ein. Zum einen gibt es der Spruch, die besten Ideen kommen ja nicht am Arbeitsplatz. Ja. Und das Buch von Faltin, ich weiß nicht jetzt richtig, wie es heißt, da mit dem T. Oder war das Faltin? Der hat mit T ein Geschäft aufgebaut in Deutschland und ist auch nur drüber gestolpert, weil er, glaube ich, in Nepal oder Indien irgendwo eben gesehen hat, wie billig dort der Tee ist und wie teuer er verkauft wird. Ja. Und da hat er praktisch so ein riesen Tee-Business, glaube ich, einer der größten Tee-Großhändler oder auch Einzelhändler in Deutschland geworden, wäre er nicht gewesen, wenn er nicht im Urlaub gewesen wäre. Ja? Und da bin ich bei dir, wenn du alleine, wie du davon zehren kannst, wenn du unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Situationen, wie das prägen kann, ja? Und vor allen Dingen, was eben auch für dich nachhaltig daraus resultieren kann, dass es wirklich eine Investition war, sowas. Also da bin ich wirklich bei dir, diese Erinnerungen. Ich finde jetzt Erinnerungsdividende ein schöner Begriff. Ich habe irgendwas in dem Kontext schon mal anders gehört, ne, dass du halt eben in Erinnerungen investieren sollst, nicht in Gegenstände. Ne? Und dazu gehört eben zum Beispiel ein Urlaub oder eben irgendwelche Gespräche mit Leuten. Ne? Also das ist, hast du recht, ja, richtig. Und das nimmst du dir unter Umständen. Ja, du hast aber ja auch, du reist ja auch viel. Ne?
Ich reise auch viel, ja. Ich habe das, aber aus meiner Sicht eben zu spät entdeckt. Also gerade so Fernreisen, neue Kulturen. Ich glaube daran, dass es wenig Dinge tatsächlich in der Persönlichkeitsentwicklung gibt, wie das Reisen, was so großen Impact auf dich hat oder was auch häufig sehr unterschätzt wird. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen jedes Jahr dasselbe Reiseziel haben, ja, weil wir Menschen ja ein Gewohnheitstier sind, dann finde ich das enorm schade. Ich versuche mir tatsächlich zu sagen, nie an denselben Ort erstmal zu reisen, um immer wieder neue Impulse zu sammeln. Ne? Die Welt ist groß genug und deswegen Reisen spielt bei mir eine große Rolle. Ich habe auch jetzt ein neues Unternehmen gestartet. Das nennt sich Travel to Grow, was sich mit dem Thema Reisen beschäftigen soll. Da ist mein Gedanke, was ich häufig auf Reisen gemerkt habe. Ich bin an den schönsten Orten, also sei es Malediven, Mauritius, unterwegs. Was mir aber häufig gefehlt hat, sind andere Leute, die auch persönlich wachsen wollen, mit denen man inspirierende Gespräche führen kann, so mit dir zum Beispiel jetzt hier, ja. Die habe ich im Urlaub nicht gefunden und ich habe auch gemerkt, das hat auch nichts mit Geld zu tun. Ich kann mir auch ein Hotel buchen für 1.000 Euro die Nacht. Da finde ich aber diese Menschen auch nicht, weil je teurer das Hotel wird, habe ich gemerkt, desto mehr Abgrenzung ist eigentlich. Also desto mehr Privatsphäre hast du, dann hast du ein eigenes Bungalow mit eigenem Pool und eigenem Butler und triffst gar keinen Menschen mehr. Dafür zahlst du häufig Geld, ja. Und meine Idee war jetzt eben, gemeinsam mit derartig, also ich nehme die Menschen einfach mit, ja, und fahre mit denen sozusagen an andere Orte. Und für mich bedeutet Urlaub eben auch nicht, ich sag mal, Bierkönig Mallorca, 7 Tage Vollsuff, sondern eben auch inspirierende Gespräche, gemeinsam irgendwie Gedankenaustausch, gemeinsam an vielleicht auch Projekten arbeiten, Netzwerken. Und das setze ich jetzt alles um mit einer, quasi mit einer Unternehmung.
Finde ich cool, absolut cool. Also mir ist das gerade auch eingefallen, weil es hat immer geheißen, komm, Reise erster Klasse, weil dann lernst du halt erste Klasse Leute kennen, kannst du vergessen, da lernst du keinen kennen. Ja, in der Regel will da keiner angesprochen werden. Und ich habe das auch mal gemerkt, da war ich an einem besten Hotel in Mauritius, im Four Seasons, da spricht keiner mit dir. Ja, da ist wirklich, jeder ist da für sich, ist froh, wenn er da seine Kokosnuss alleine schlürfen kann, verstehst du, kannst du total vergessen. Also ganz selten, dass du mit jemandem ins Gespräch kommst. Ich habe eine Ausnahme, eine reiche Inderin getroffen dort, ich weiß gar nicht mal, welches Business das, die hat aber ein ganz cooles Business gehabt, das ist tatsächlich schon gar nicht mehr eingebrannt, weil es auch ein relativ oberflächliches Gespräch war, dass man nur ins Gespräch kommt wegen ihrer kleinen Tochter, die war halt sehr offen, wenn es an unseren Tisch sind, hätte das auch nicht geklappt, ja, bin ich bei dir, ja. Genau, das ist auch oft so eine vorgefertigte Meinung. Naja, sei es drum. Du liest auch viel, ja, da sind wir nicht so richtig d'accord, weil ich denke mir manchmal so, also lesen finde ich sehr hilfreich, um Gottes Willen, ja, also es ist eine ganz tolle Geschichte, aber ich denke mir manchmal bei vielen Leuten, das ist bei dir wahrscheinlich anders, aber bei vielen Leuten, die lesen viel, bringen aber die Kraft nicht auf die Straße, ja, also bevor sie das eine Buch verinnerlichen und die Kraft auf die Straße bringen, kommen sie schon wieder das nächste Buch, ja, ich habe das so gemerkt bei meinem ersten Buch von der Wildsau zum Sparschwein, da haben sie gesagt, ganz tolles Buch, Michael, jetzt habe ich mir Rich Dad Poor Dad gekauft, denke ich, ja, aber du hast doch nicht mal das umgesetzt, was in meinem Buch drin steht. Ja, was ist denn dein Lieblingsbuch, Maurice, kannst du das sagen? Nach den ganzen, du liest ja 2 Bücher die Woche. Genau. Ja, und da, du kannst nicht Speed Reading, habe ich mitbekommen. Also du liest tatsächlich ganz normal. Du markierst auch, also du arbeitest mit den Dingern. Das ist richtiges Arbeitsmaterial. Kannst du sagen, was dein Lieblingsbuch ist?
Ja, ganz klar. Aber ich will vorher noch was anderes sagen. Also mein Warum zum Thema Lesen, weil du es ja jetzt so ein Stück weit angesprochen hast. Ich sage immer ganz gerne, weder meine Eltern noch die Schule noch die Universität haben mir das Lesen beigebracht. Zwar die Technik, aber nicht der Spaß am Lesen. Also ich habe nie gelesen, außer das, was ich irgendwie musste in dem Kontext, in der Schule, in der Uni und so weiter. Ich habe dann Lesen gelernt, sage ich immer, als ich im Vertrieb angefangen habe und in einem Startup, da waren 3 Gründer und ich. Und die meinten, Maurice, bist du irgendwie ein guter Typ? Verkauf mal, wir haben keine Ahnung davon. Ich hatte auch keine Ahnung und habe halt immer wieder auf die Fresse bekommen in diesen Gesprächen und habe dann gesagt, irgendwie brauche ich Hilfe und habe dann mit Vertriebsbüchern oder habe mir Vertriebsbücher gekauft und gemerkt, hey, du liest was, kannst von der Erfahrung eines anderen irgendwie profitieren und es direkt im Leben anwenden. Früher in der Schule habe ich immer irgendeinen theoretischen den Scheiß gelesen, ja, der Schimmelreiter oder sowas, wusste damit nichts anzufangen. Vielleicht kann man da, meine Lehrerin hat mich letztens mal darauf angesprochen, meine Englischlehrerin meinte, na Maurice, du hast das Buch einfach nicht verstanden. Ja, vielleicht war es auch so, ja, vielleicht waren es auch die falschen Bücher zur falschen Zeit, ja. Das kann auch sein. Aber ja, das ist so das, was ich festgestellt habe und dann im Vertrieb gemerkt habe, okay, ich kann was lesen, profitiere davon, wende das an. Das ist der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Ne? Ich konnte es direkt anwenden am nächsten Tag, im nächsten Gespräch. Funktioniert das nicht? Mhm. Und so hat sich irgendwie eine Sucht entwickelt, weil ich gemerkt habe, da kann ich wachsen. Da ist ein riesiger Hebel im Leben zu wachsen, nämlich von den richtigen Menschen, von den richtigen Erfahrungen zu profitieren und sie anzuwenden. Und dann habe ich quasi immer weiter gelesen, immer weitere Bücher, immer mehr auch. Und heute, ich teile ja auf meinem Instagram-Profil quasi immer die besten Auszüge aus den Büchern, die ich lese, kommentiere ich. Und somit müssen Menschen gar nicht unbedingt die Bücher lesen, sondern kriegen immer einen Extrakt aus dem Besten, ja. Oder sie finden das Buch cool und kaufen sich es dann. Habt ihr letztens auch dein Buch da zum Beispiel vorgestellt und dann kriegen sie einen Link von mir und können sie kaufen. Und das beste Buch, das war ja deine eigentliche Frage, das ist für mich, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Der englische Titel trifft es, glaube ich, besser. Es heißt How to Influence. Aber da muss ich mal gucken.
Jetzt bei Carnegie eher auf Sorge, dich nicht lebe getippt.
Das finde ich auch sehr stark. Das habe ich meiner Oma jetzt nach dem Tod meines Opas geschenkt, hat ihr mega geholfen. Und auch meine Mutter, die hat einen schweren Autounfall gehabt. Und da ihr hat es da auch sehr, sehr geholfen, mit dieser Verletzung klarzukommen, mit ihren Gedanken klarzukommen. Also beide Bücher finde ich absolut top. Meine Frau sagt so, wie man Freunde gewinnt, hä, ist doch klar, was da drin steht. Ja. Also es geht im Grunde um zwischenmenschliche Kommunikation, Interaktion. Und dieses Buch stammt, ich glaube, 1930 oder sowas in der Dreh. Ja. Also ich finde es so inspirierend, wie diese Dinge nach wie vor funktionieren. Und na klar, sollten diese Dinge klar sein, aber wer sie anwendet, der ist sehr, sehr erfolgreich im Leben. Auch Warren Buffett im Übrigen sagt, dass seine beste Investition in seinem Leben, und der Mann ist, weiß ich, 100 Milliarden schwer oder was.
Ja, ich glaube, 85 war es beim letzten Mal, aber irgendwie so.
85, ja. Er sagt, die beste Investition war, glaube ich, war das Training damals im Dale Carnegie-Programm. Ja? Also der hat diese Dinge, dieses Verkaufen lernen im Grunde. Ist ja, wie du sagtest, nichts anderes als Verkauf. Und deswegen ganz klar, ich bezeichne dieses Buch als meine Bibel.
Okay, sehr cool. Ja, also kann ich auch jedem ans Herz legen. Wirklich Dale Carnegie, die zwei Bücher, So will ich nicht leben oder Wie man Freunde gewinnt. Genau, ich habe auch gesehen, du hast Factfulness, hast du gelesen. Das finde ich auch ganz klasse, weil es zumindest auch mal so ein bisschen weggeht davon, dass alles schlechter geworden ist, sondern er beweist halt, dass es wirklich besser geworden ist. Und Optimismus ist ja zumindest auch eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Menschen. Also ich kenne keinen erfolgreichen Mensch, also ich zumindest nicht. Man sagt denen auch nach, dass es eine Erfolgsvoraussetzung ist. Also keinen erfolgreichen Menschen, der Pessimist ist. Ja?
Also der englische Titel ist How to Win Friends and Influence People. Ne? Und das trifft für mich ein bisschen mehr, also wie du eben Menschen beeinflussen kannst durch dein Verhalten, wie du Menschen für dich gewinnst. Viele denken immer so, wie man Freunde gewinnt. Ja, ich bin doch kein Idiot, ich muss doch nicht Freunde gewinnen, ich habe doch genug Freunde. Ne? Und kaufen sich dann das Buch nicht. Also sehr, sehr, sehr gutes Buch.
Das ist auch insoweit wichtig, weil wenn du mal schaust, die Leute, die richtig was gerissen haben, waren oft auch Menschenfänger. Ja, also eben die Leute wirklich auch mitreisen konnten und so weiter. Ob das Steve Jobs war, also auch wenn er innerhalb seines Konzerns vielleicht nicht so beliebt war, aber er konnte die Leute mitreisen. Ne? Er konnte, also brauche ich nicht klugscheißen, soll Leute sollen das Buch kaufen, auf dein Instagram-Profil folgen, da kriegen sie eben auch immer die Inspiration.
Menschenfänger klingt irgendwie sehr negativ, Menschen begeistern zu können. Ne? Ich glaube, die Fähigkeit ist sehr, sehr wichtig und du kannst ja, wie du glaube ich auch schon meintest, du kannst ja letztendlich auch immer die beste Idee der Welt haben. Wenn du nicht Menschen begeistern kannst, dann bringt es dir nichts. Ne? Es kann das beste Produkt der Welt sein. Da gibt es ja auch in der Geschichte viele Beispiele. Ne? Auch weiß ich von IBM, die dann ein Produkt hatten, was technisch gesehen, oder gibt es wahrscheinlich heute auch ganz viele Produkte, die technisch gesehen dasselbe oder sogar noch besser sind als die Geräte von Apple. Trotzdem ist das wertvollste Unternehmen der Welt, weil sie besser verkaufen. Ne? Und da finde ich, in dem Kontext kann ich noch eine Empfehlung geben, Simon Sinek, Start with Why, den TED-Talk. Und er beschreibt es nämlich ganz gut, weil Apple nicht das Wie oder das Was verkauft. Ja, Apple verkauft eben nicht irgendwie, dass das ein Gerät ist, was Musik abspielt, sondern sie verkaufen dann eine Vision. Ne? Du besitzt kein Handy, sondern du gehörst einer gewissen Klasse an und so weiter. Ne? Also, und das finde ich so stark bei Apple.
Genau, dreht er den Marketingprozess um. Also gibt es ein schönes Video, also Simon Sinek ist wirklich auch sehr empfehlenswert. Weil der sagt ja, normalerweise gehen ja die Leute von außen nach innen mit diesem Marketingkreis, hat das Maschine aufgemalt und Apple sagt halt, das ist unsere Mission und deswegen bauen wir die in die Computer und die können dann irgendwie das und das. Ne? Und willst du einen kaufen? Also ich kann es nicht jetzt so gut wiedergeben, also einfach mal googeln, gibt es auf YouTube oder sowas, Simon Sinek, wie man es spricht eigentlich, S-I-N-E-K, ne? Glaube ich, ne?
Ja, genau. Dann Start with Why. Aber findet man bei YouTube. Da ist gleich das erste Video. Ist, glaube ich, einer der drei erfolgreichsten TED-Talks überhaupt.
Ja,
genau. Und das, was du meinst mit dem Kreis, der Golden Circle von ihm und quasi außen ist, glaube ich, das Was, dann kommt das Wie und dann das Warum oder umgekehrt, genau, die beiden Punkte da außen. Und sehr, sehr interessant. Ist im Übrigen auch Pflicht für jeden Tesla-Mitarbeiter, dieser Vortrag. Jeder muss den gesehen haben.
Okay, sehr gut. Ja, das ist auch nicht schlecht. Was kannst du mir noch so ein paar Skills für deinen Erfolg mitgeben? Also was sind so deine Erfolgsfähigkeiten, deine Fertigkeiten, warum du das bist, was du bist, Maurice?
Ja, schwierige Frage. Also einer der größten Hebel, und deswegen habe ich ja auch die wichtigste Stunde zum Beispiel gegründet, aus dieser Begeisterung heraus, was mit mir passiert ist. Und da geht es im Kern darum, um eine Morgenroutine. Und in diese Morgenroutine packe ich Aktivitäten, von denen ich schon lange weiß, dass sie mir gut tun. Also als Beispiel, ich meditiere jeden Tag. Ich habe mal vor Jahren einen Meditationskurs gemacht und gemerkt, wow, das tut mir gut, habe es aber nie gemacht, ja. Oder auch Dinge wie Sport. Wir alle wissen, glaube ich, dass sportliche Betätigung uns ein gutes Gefühl gibt, wenn wir es machen. Machen wir aber trotzdem nicht regelmäßig, ja. Oder das Thema Ziele visualisieren. Mir war schon bewusst, es ist sinnvoll, Ziele zu visualisieren, habe ich trotzdem nicht gemacht. Ja? Oder Affirmation, seine Gedanken morgens positiv zu beeinflussen. Auch das habe ich irgendwann begriffen, dass das gut für mich ist. Oder Dankbarkeit zu praktizieren. Jeden Morgen schreibe ich heute Dankbarkeit auf. Also ich schreibe nicht das Wort Dankbarkeit auf, sondern ich schreibe Dinge auf, für die ich dankbar bin. Ja? Und das sind Dinge, die mache ich jeden Tag. Also ich habe mir einfach auferlegt, jeden Morgen machst du das. Ich habe eine Kurzversion für Tage, wo man nicht viel Zeit bleibt. Habe eine mittlere, eine einstündige Version und habe inzwischen sogar auch eine lange Version. Eigentlich müsste ich das schon die wichtigsten 2 Stunden meines Lebens inzwischen nennen, ja. Weil ich gemerkt habe, das ist so wertvoll, diese Zeit. Das ist die einzige Zeit am Tag, die ich nur mir nehme. Und das kann ich nur jedem raten, sich damit zu beschäftigen und es umzusetzen, weil ich habe eine immense Energie dadurch bekommen. Also ich habe dieses Jahr 4 GmbHs neben meinem Hauptjob gegründet, ja, was ja schon irgendwie bezeichnend ist, ja. Und ich habe so viele Ideen und Kraft, die ich dadurch bekommen habe. Und jetzt will ich eben auch viele Leute da begeistern, das auch zu tun. Also mein Warum ist halt so stark, weil meine eigene Erfahrung so stark da drin ist.
Ja. Und du hast aber auch ein Kind, ja, also du hast auch eine Familie, also falls sich einer fragt, der hat kein Leben mehr, nee, dem ist nicht so.
Ja, das ist jetzt 3 Monate alt, das ist noch nicht so lange da.
Aber du hast es gemacht, oder?
Ich habe es gezeugt, meinst du?
Ja. Du warst dabei. Also du warst
dabei, ja. Kurz, aber war dabei.
Kurz, war aber dabei. Sehr schön, okay. Also wenn man das mal zusammenfassen kann, hast du einen hohen Grad an Selbstdisziplin, ne?
Ja.
Sehr schön. Finde ich gut. Ja. Also ich bin da auch nicht unbedingt mit dir immer d'accord. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, um Gottes Willen. Ja. Aber ich merke zum Beispiel Meditation, ich habe das mal versucht eine Zeit lang, habe mich versucht, da reinzuarbeiten. Aber das ist, also ich bin da zu quirlig im Geist. Also ich bräuchte da jemanden mal mit Anleitung, der sich neben mich setzt und mich da an die Hand nimmt. Also ansonsten ist Meditation fällt für mich durch. Ne? Aber die Routinen sind.
Michael, ich lade dich mal ein zu einer Meditation, die stärkste Meditationsform, die ich jetzt kennengelernt habe. Also es gibt ja 1000 Arten von Meditation. Das ist für einen Skeptiker wie dich das genau das Richtige. Oder ich lade euch einfach alle ein. Am 19.12., ich weiß ja nicht, wann du das veröffentlichst, aber 19.12., da machen wir eine große Meditation und das ist eine sogenannte Breathwork-Meditation. Und was da gemacht wird, wir atmen 26 Minuten am Stück auf eine gewisse Art und Weise. Also ich mache es kurz, kann es kurz erklären. Wir atmen erstmal in den Bauch durch den Mund, dann in die Brust und dann pusten wir nicht aus, sondern lassen uns so ein bisschen fallen, ja. Und was dadurch passiert, wenn du das 26 Minuten am Stück machst, der Sauerstoffgehalt in deinem Blut erhöht sich, weil eben mehr Sauerstoff reinkommt, als wieder rausgeht. Und was dann passiert ist, dass dein limbisches System enorm aktiviert wird. Also dieses System, was auch für die Gefühlswelt zuständig ist. Und währenddessen hören wir quasi Musik und werden halt angeleitet von einem Trainer. Und da gelingt es dir, ganz tief in dein Unterbewusstsein einzudringen. Und da machen die Menschen die verrücktesten Erfahrungen. Und das ist ganz geil, weil das für einen Skeptiker immer sehr cool ist, weil da passiert auch körperlich was. Also deine Hände verkrampfen manchmal oder manchmal spüre ich meinen Arm nicht mehr, also ganz einfach, da passiert nichts. Ja, klingt immer so krass, aber wir atmen nur, ja, wir nehmen da kein LSD noch dabei oder so, sondern wir atmen, wir atmen nur, ja, aber das ist krass, was da passiert.
Ja, ich kenne das ja mit Atmen, also das finde ich dann auch, wenn man dir über auf Instagram folgt, oder?
Das werde ich da auch promoten und nochmal anbieten, ja, also das findest du dann schon, ja.
Okay, also blöd ist immer, ich muss mir mehr aufschreiben, aber lauschen und schreiben fällt mir noch mal schwer in so einem Interview, ne? Oder in so einem Gespräch.
Ja.
Der Punkt ist, ja, also du hast halt krasse Gewohnheiten antrainiert. Ja? Das fällt mir wieder ein. Du hast so ein schönes Bild geteilt auf Instagram mit diesem Wasserhahn. Ne? Also bei kalt steht auf Wachstum, ne? Und warm steht auf Stillstand oder Rückschritt oder sowas. Ne? Und
ja, genau.
Du entscheidest. Ne? Der Punkt ist halt, das sind ja diese vielen kleinen Entscheidungen. Auch was du in dem einen Buch mit diesem 1% gesagt hast, oder geteilt hast, weil viele denken immer, sie müssen so runter wie viel machen. Ist die Summe aus diesen ganzen vielen kleinen Entscheidungen, die dann in Folge so viel ausmachen. Ja, das sind ja Nuancen, wirklich immer nur kleine Nuancen, was zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidet.
Ja, ja, total. Ich glaube auch, dass tatsächlich auch was in Bezug auf meine Morgenroutine hört sich so an, dass ich da jeden Tag die Vollrakete bin und immer morgens total motiviert bin. Auch ich bin mal unmotiviert am Morgen und habe keinen Bock und würde am liebsten noch liegen bleiben und so weiter. Was ich aber inzwischen für ein Mindset habe, ist, dass genau da sich sozusagen die Spreu vom Weizen trennt. Genau da entscheidest du darüber, ob du richtig erfolgreich wirst oder nicht. Und das motiviert mich dann in so einem Moment, wo ich gar keinen Bock habe. Also ich habe dann immer noch nicht wirklich Bock, aber ich weiß genau, jetzt entscheidest du sozusagen, wo die Reise hingeht. Und irgendwie pusht mich das dann nochmal so, ne? Also ich feiere sozusagen meine Unmotiviertheit im Geiste und lache so ein bisschen über die, weil ich weiß, haha, okay, genau, jetzt ist aber wichtig, wenn du jetzt deine Laufrunde am Morgen machst, ja, danach fühlst du dich halt richtig, richtig stolz, ja. Und dieses Gefühl, was daraus entsteht, ist ein viel stärkeres Gefühl als das Gefühl, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin voll motiviert, lass mal joggen gehen und wir gehen joggen, ja. Dann ist es so wie Standard. Aber dieses Gefühl, dann joggen gegangen zu sein, wenn du gar keinen Bock hast danach, das finde ich geil. Danach bin ich so süchtig geworden.
Ja, ist ja auch genau, weil also über die eigenen Grenzen zu kommen. Also, genau. Ich verliere immer den Faden bei dir. Das ist ganz lustig, weil ich denke dann immer irgendwas, aber dann will ich zuhören, denke, nee, nicht weiterdenken. Ne? Aber ja, aber man sieht ja, dass du vorausschauend bist oder denkst allgemein. Ne? Deswegen hast du das Geld, weil du ja sagst, okay, ich denke weiter, Entschuldigung, als ein Furz stinkt. Ja? Und genauso ist es ja beim Joggen auch. Du gehst nicht in den Zustand rein, sondern sagst, was ist denn anders, wenn ich dann gejoggt bin? Und was ist anders, wenn ich Geld habe? Ja? Finde ich eine coole Eigenschaft. Und das ist auch eben eine Eigenschaft, die man sich antrainieren kann. Ne? Also wir müssen nie irgendwo Opfer sein, sondern wir können immer selber gestalten. Ja? Finde ich eine tolle Geschichte. Ja. Möchtest du irgendwie abschließend noch was sagen? Weil ich habe so gerade so das Gefühl, wir haben richtig viel oder wir haben viel erzählt. Genau, weil du, also ein Punkt hast du nochmal gesagt, was bringen 80 Cent Dividende, ne? Also wenn du sagst, so mit diesen Leuten, die so kleingeistig denken, das fand ich auch mal so ganz lustig, das passt zwar jetzt so nicht mehr ganz rein, aber das war auch mal so ein schöner Spruch, weil man muss schon größer denken, ne? Weil du gesagt hast, dann Leute freuen sich, dass sie halt dann für 10 Euro eine Aktie gekauft haben oder irgendeinen Anteil oder einen Bruchteil und kriegen dann ein paar Cent Dividende. Das macht ja eigentlich auch nicht gerade viel mit deinem Mindset und auch nicht gerade viel mit deinem Geldbeutel.
Ja, naja. Ich wollte damit eigentlich was anderes zum Ausdruck bringen. Also, wenn du dich darüber freuen kannst, freu dich darüber. Wenn du darüber Motivation ziehen kannst, das sind die ersten Dinge, die ins Rollen kommen. Ja, das ist ja erstmal positiv, dass da 10 Euro Dividende einprasseln. Das wollte ich gar nicht sozusagen despektierlich sagen, sondern ich wollte mitgeben, an der Stelle, dass ich eben in der Zeit sehr schnell gewachsen bin. Also ich habe diese Zeit mal durch, wo ich 10 Cent Dividende, 10 Euro, 100 Euro und auch 1.000 Euro schon gespürt habe. Und was ich einfach nur sagen will, bleib am Ball, gib Gas, ja, gib möglichst viel Gas, dass eben die Dividende schnell höher wird. Und dann kriegst du halt dieses geile Gefühl, weil ich meine, ich habe gearbeitet für 5 Euro die Stunde, das weiß ich noch, bei Hallo Pizza mit 18, ich glaube 5,41 Euro. Musste mein eigenes Auto noch mitbringen, so eine Schrottkarre damals, und dafür durfte ich dann Pizza ausfahren. Und da ist mein Anker, ja. Also ich kenne für wenig Geld zu arbeiten, und deswegen sozusagen nicht despektierlich, sondern wollte ich nur so ein bisschen Motivation mitgeben und da volle Kanne auf die Einnahmen konzentrieren. Mach dir Gedanken, wie du ein Business nebenbei aufbauen kannst. Ich würde immer sagen, starte erstmal nebenbei, weil, ja, wenn du es nicht nebenbei auf die Kette bekommst, also wie lange arbeitet man im Schnitt? 8 Stunden am Tag, ja, da hat man noch 16 andere Stunden. Und wenn du da 3 Stunden ins eigene Business investierst, sind es mal 15 Stunden in der Woche, sind mal 4, 60 Stunden im Monat. Wenn du in 60 Monaten, in 60 Stunden keinen Umsatz machst, dann machst du auch nicht Vollzeitumsatz, ja. Also so denke ich halt.
Ja, es ist wichtig, dass du mal gesagt hast. Also es sollte jetzt auch nicht despektierlich rüberkommen, insoweit, weil es heißt natürlich, wer den Cent nicht wert ist, den Euro nicht wert. Also der Meinung bin ich auch, ne? Aber es darf halt nicht so ein extremer Grad an Zufriedenheit kommen. Also ich finde immer eine Meinung, du wirst dann erfolgreich, wenn du sehr dankbar bist. Das ist ganz wichtig als Anker, aber gleichzeitig auch eben den Hunger auf mehr hast. Ja, Stay Hungry hat ja, glaube ich, das hat Steve Jobs mal gesagt oder irgendjemand oder von.
Ja, genau, Steve Jobs, Stay Hungry, Stay Foolish, glaube ich.
Genau, richtig, genau. Aber in dem Fall, für mich ist immer so die Mischung eben aus Dankbarkeit und Hunger. Und das sehe ich eben manchmal, dass Leute, die freuen sich dann zu sehr über diese kleinen Beträge, wo man denkt, ja, aber damit denkst du jetzt zu klein. Ja, du musst schon größer denken und sagen, ja, ich habe jetzt gelernt, wie es im Kleinen geht. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie ich 2, 3, 4 Nullen hinten dran mache. Dann fetzt es auch richtig, ja. okay. Möchtest du noch irgendwie abschließend irgendwas sagen, lieber Maurice?
Ja,
Maurice, also ich denke, erinnert mich immer, wie gesagt, an Madagaskar, ne? Die
ja, Madagaskar,
Maurice.
Nee, besten Dank für die Einladung auch in deinen Podcast mal, wie du schon meintest, ne? Folgt mir gern bei Instagram. Da findet ihr jeden Tag Buchauszüge. Ich versuche nach wie vor viel zu lesen, geile Qualität abzuliefern und euch sozusagen einen coolen Job zu machen, dass ihr nicht jedes Buch lesen müsst, sondern immer einen Extrakt bekommt aus den besten Büchern. Als meine Post findet ihr auch schon sämtliche Bücher, die ich schon gelesen habe, könnt euch da auch mal einlesen. Also das ist so das, was ich der Welt geben will und wo viele sich auch sehr darüber freuen, dass sie da eben nicht immer selbst lesen müssen.
Ja, finde ich gut. Das ist ein schöner Auszug. Also man findet dich eben auch, also A, auf Instagram unter mb-maurice-borg, glaube ich. Ne? Dann auf YouTube, da lädst du paar Interviews hoch, wo du auch gut bist oder stark bist, ist dein Podcast. Ne? Also Erfolg ist kein Zufall. Und du hast noch einen zweiten Podcast, noch mit einem Kompagnon mit dir zusammen, geht es um das Thema Steuer. Ne? Also auch interessant. Also auf jeden Fall, wer Maurice Borg eingibt oder zumindest bei Instagram, auf jeden Fall sind die ganzen Links, ne? Ist dort verknüpft, die ganzen Sachen. Auch dein...
Ist auch nochmal vielleicht da kurz mal ein Einwurf, ne? Also zu meinem zweiten Podcast, Steuern machen Spaß. Ich glaube, dass Steuern Chefsache sein sollten. Nicht unbedingt in dem Operativen, in der Buchführung, ja, im Strategischen, weil ich einfach erlebt habe, dass viele Steuerberater gar nicht das sind, für das ich sie halte. Sie machen keine Steuerberatung. Sie machen, das würde ich als Buchhaltung sehen, was die machen. Ja, die sortieren die Belege so ab, wie ich sie gebe. Aber ich will, dass sie dafür sorgen, wie ich weniger Steuern zu zahlen habe. Das machen aber viele nicht. Und viele Unternehmer, Selbstständige, die du jetzt hier auch betreust, die verlassen sich häufig darauf. Und deswegen sage ich, mach das nicht. Steuern sollten Chefsache sein und will in meinem Podcast in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater das notwendige Wissen mal in die Welt raustragen, weil das ist auch alles keine Raketenwissenschaft, so wie das immer wieder dargestellt wird. Und das ist nur mal ein Einwurf hier zum Thema Steuern. Der heißt Steuern machen Spaß, der Podcast.
Ja, sehr wertvoll. Also es ist halt, da bin ich bei dir, weil die meisten Steuerberater sind Steuerverwalter. Ich nehme denen das gar nicht übel, weil dann müsstest du denen viel mehr bezahlen, wenn sie in deine Firma reindenken. Ja, deswegen hat man ja oft sogar noch einen Steuerrechtsanwalt eher für die Steuersparmodelle oder so Geschichten. Ja, also die Großen haben ja dann meistens Steuerrechtsanwälte noch dazu, ne, zu ihren Steuerkanzleien. Ja, sehr wertvoll. Also wie gesagt, auch wer nach deinem Namen sucht, ich verknüpfe das alles auch in die Shownotes logischerweise. Ansonsten nochmal vielen lieben Dank, lieber Maurice, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach Berlin und vielen Dank an alle, die bis dato durchgehalten haben und uns bis hierher gelauscht haben.
Danke, Michael, und danke euch auch. Bis bald, ne? Ciao.
Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.
Da. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.